In jener Zeit begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles erleiden. Er müsse getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Da nahm ihn Petrus beiseite und begann ihn zurechtzuweisen und sagte: Das soll Gott verhüten, Herr, das darf mit dir nicht geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus: Tritt hinter mich, du Satan, ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen, und dann wird er jedem nach seinen Taten vergelten. Das Leben gewinnen, das Leben mehren durch Pornografie? Schlagzeile des Kölner Stadtanzeigers von Mitte August. Der Papst verteufelt Pornografie als Sünde. Dennoch 1000 Zugriffsversuche an Dienstrechnern des Erzbistums. Kardinal Wölki ist enttäuscht. Meine Frage: Hört er keine Beichten? Unter den dutzenden Mitarbeitern, die sich für diese Seiten interessiert hätten, keine Kinderpornografie, seien auch höchstrangige Kleriker gewesen. Was sagt der Moraltheologe dazu? Professor Jochen Sautermeister, Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn, im Interview: Pornografie ist durch die sozialen Medien weit verbreitet und in weiten Kreisen unserer Gesellschaft meist akzeptiert. Das Kernanliegen und Ziel kirchlicher Sexualmoral ist grundsätzlich eine verantwortlich gelebte Sexualität. Der kirchlichen Molärlehre geht es um die Würde des Menschen in all seinen Bezügen, sowie in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen, sowie der Beziehung zu sich selbst. Veränderungen und Entwicklungen der Morallehre zeigen sich in der Bewertung der Todesstrafe, der Einstellung zum gerechten Krieg oder zur Segnung von Waffen, oder im Bereich der Wirtschaftsethik und Umweltethik, der sich die letzten Päpste besonders gewidmet haben. Warum sollte das nicht auch analog für die Sexualmoral als Teil der kirchlichen Morallehre gelten? Soweit der Moraltheologe. Im Zweiten Vatikanischen Konzil und in der nachkonziliaren Zeit hat eine Weiterentwicklung des kirchlichen Eheverständnisses stattgefunden, sowie ein erweitertes und wertschätzendes Verständnis von Sexualität in der Ehe. Auch eine gewachsene Sensibilität gegenüber sexualisierter Gewalt in der Ehe. All das zeigt, auch die kirchliche Sexualmoral ist kein starres Gebilde. Die Kirche hat auf die Erfahrungen der Menschen und der Gläubigen immer wieder zu hören und tut es ja auch durch Konzilien und so weiter. Auch die verschiedenen Rückmeldungen zum weltweiten synodalen Prozess zeigen, dass es im Bereich der Moral Themen und Anliegen gibt, die auf eine Antwort der Kirche drängen. Was sagt das Evangelium heute zu diesem Thema? Direkt nichts. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wieder ein Evangelium, das uns vor die Wahl stellt. Entweder wir verstehen es ganz allgemein und spirituell, dann kann es jeder auf sich beziehen, bleibt dann aber auch irgendwie unverbindlich. Oder sein Leben verlieren nimmt man ernst, so wie man es unmittelbar versteht und hört, und dann ist das Evangelium wieder mal nur etwas für wenige Märtyrer, die alles aufgeben. Besitz, eigenen Willen, hier in dem Kontext sexuelle Befriedigung. Für uns Durchschnittschristen bleibt vieles aber letztlich fremd. Eigentlich stellt sich dieses Problem ja dauernd, denn wem gelingt es schon, sich dem Anspruch des Evangeliums voll zu stellen? Und wie soll es möglich sein, so zu leben, wie Jesus es von uns fordert? Es gibt Menschen aber, die sich von Gottes Wort überwältigen lassen und fesseln lassen, wie der Prophet Jeremias, wir hörten es in der ersten Lesung. Es bleibt aber immer die Ausnahme. Jesus kündigt heute an, was ihm in Jerusalem bevorsteht. Und Petrus versucht, den Herrn von seinem Vorhaben abzubringen. Die Antwort Jesu auf diesen Überredungsversuch hörten wir: Weg mit dir, du Satan, geh mir aus den Augen, du willst mich zu Fall bringen. Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Warum aber widerspricht denn Petrus seinem Meister? Jesus spricht doch ganz ausdrücklich nur von sich selbst, dem Menschensohn. Petrus will nicht seine eigene Haut retten, sondern Jesus daran hindern, den Weg zum Kreuz zu gehen. Und dieser Hitzkopf, Petrus, kann es nicht ertragen, dass Jesus gekreuzigt wird und er einfach nur daneben steht. Wir wissen, auch er wird drankommen später. Das aber ist das satanisch Verwirrende dabei. Es ist dasselbe wie jemand, wenn jemand das radikalere Christentum, in diesem Fall vielleicht völlige Keuschheit, in der Kirche verbieten möchte, nur weil das kein Modell abgeben kann für alle Menschen, für alle Christen. Das Gegenteil ist aber richtig. Seit der Menschensohn stellvertretend am Kreuz gestorben ist, stehen wir Menschen in Schicksalsgemeinschaft mit ihm. Wir gehören zusammen, durch die Taufe eingepflanzt in den Leib Christi, Taufe mit Christus bereits einmal gestorben, mit ihm auferstanden, in der das Schicksal des einen den anderen ganz ergreift. Und gerade deswegen kann es aber auch in der Kirche legitim ganz verschiedene Berufungen geben, Märtyrer und Alltagsmenschen gleichermaßen. Und das betrifft natürlich dann auch die Sexualität und die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Weg mit dir, Satan, richtet sich also gegen jeden, der das Radikale verbieten will, nur weil es nicht zur allgemeinen Norm werden kann und es ja auch nicht ist. Satanisch verwirrend ist es, mit diesem Argument die Kirche in das Mittelmaß, in die Mittelmäßigkeit zurückzustoßen, das der Herr am Kreuz überwunden hat, das Mittelmäßige. Vielleicht ist der eine oder andere Reformer ein bisschen gefährdet, in diese Richtung zu gehen. Seit Jesus den Weg nach Jerusalem hinaufgegangen ist, gibt es Menschen, die berufen sind zu ihrem ganz eigenen Schicksal. Aber dieses Schicksal ist immer dann auch stellvertretend für die ganze Kirche, für alle am Leib Christi. Das Martyrium der Märtyrer, egal in welcher Form jetzt, ist Teil unseres Christseins, auch wenn wir selbst nicht gekreuzigt werden. Und die Hoffnung jedes Christen betrifft uns, auch wenn wir vielleicht selbst in Ängsten immer wieder leben. Ich kann die Angst des Petrus verstehen, wenn das konkrete Schicksal Jesu immer auch mein Schicksal ist, dann geht einem ein Schauern, ein Schauder durch den Leib. Göttliches Handeln, göttliches Denken, göttliche Liebe, göttliches Opfer. Und wenn das konkrete Schicksal jedes Christen auch mein Schicksal ist, wir sind der gemeinsame Leib Christi in der Kirche. Nicht umsonst hören wir auch immer wieder Berichte über die Christen weltweit und beten für die ganze Kirche. Vom Osten, wo die Sonne aufgeht, bis zum Westen, wo sie niedergeht. Drittes Hochgebet heute auch. Bleibt nur die Frage, was ist dann meine Berufung stellvertretend für die ganze Kirche. Ich möchte, damit es nicht zu abstrakt bleibt, nochmal zurückgehen zum Eingangsthema Pornografie. Man sollte vorsichtig sein, über Einzelne vorschnell den Stab zu brechen. Schwer verständlich wird es, meint der Moraltheologe, wenn kirchliche Amtsträger, die nach außen rigorose sexualmoralische Vorstellungen vertreten, selbst aber nicht danach handeln. Hier wird die Glaubwürdigkeit kirchlicher Autorität verletzt. Und weiter, wer mit eigenen sexuellen Bedürfnissen und Empfindungen, die gehören total zum Menschen, nur die Engel haben sie nicht, nicht reif umgehen kann, läuft Gefahr, sexuelle Bedürfnisse und Empfindungen anderer Menschen negativ zu bewerten und rigide zu agieren, zu verurteilen. Die Kölner Enthüllungen, die zeigen, wie wichtig die Entwicklung einer integrierten Sexualität ist für einen selber und für die ganze Umgebung. Schließlich mein ganz persönlicher Wunsch als Beichtvater: Mögen doch bitte alle Getauften fest daran glauben, dass ihr Leib in Liebe erschaffen ist und er von Gott, von Christus völlig total geliebt wird. Mögen doch alle fest daran glauben, dass Christus am Kreuz mit seinem Leib die Sünde besiegt hat. Besiegt und ich mit ihm in Dankbarkeit und, ganz wichtig, Demut meinen Weg gehen darf, bis zur Vollendung in ihm. So wie wir im Tagesgebet gebetet haben, allmächtiger Gott, von dir kommt alles Gute. Pflanze in unser Herz ein die Liebe zu deinem Namen. Binde uns immer mehr an dich. damit in uns wächst, was gut und heilig ist. Amen.